ein Stück Computercode, das 2008 scheinbar wirklich völlig aus dem Nichts erschaffen wurde. Und heute wird das von Wall Street-Giganten in Milliardenhöhe gekauft.
Ja, das ist schon krass.
Absolut. Und gleichzeitig stellen sich dann aber renommierte Wirtschaftsnobelpreisträger hin und sagen voller Überzeugung, der wahre Wert dieses Codes sei, naja, exakt null.
Mhm.
Wie kann etwas gleichzeitig als die unumstößliche Zukunft des globalen Geldsystems gefeiert werden und von brillanten Köpfen als völlige Illusion abgetan werden?
Also ich glaube, wir stehen hier vor dem wohl größten finanzphilosophischen Riss unserer Zeit.
Ja.
Wir debattieren hier ja nicht einfach über irgendwelche Quartalszahlen einer Tech-Aktie, sondern im Grunde über die fundamentale Definition dessen, was wir als menschliche Gesellschaft überhaupt als wertvoll erachten.
Genau das ist der Punkt. Es ist ein Clash zwischen jahrhundertealter Wirtschaftstheorie und einem völlig neuen digitalen Paradigma. Und schön, dass du heute bei unserer gründlichen Analyse dabei bist.
Absolut.
Wir haben uns nämlich für dich durch einen massiven Stapel an Quellen gegraben, um genau diese Gräben mal so richtig auszuleuchten. Auf der einen Seite analysieren wir die fundamentale Skepsis des Ökonomen Dr. Markus Krall.
Der Bitcoin ja wirklich jede Geldfunktion und jeden inneren Wert abspricht.
Richtig, komplett. Und auf der anderen Seite schauen wir uns dann die völlig entgegengesetzte, also rein pragmatische Investmentsicht von Gerald Hörhan an, den viele vielleicht als Investmentpunk kennen.
Mhm.
Und dazwischen beleuchten wir noch die theoretischen Fundamente der österreichischen Schule der Nationalökonomie und werfen einen genauen Blick auf das Bitcoin-Protokoll selbst. Lass uns das mal aufdröseln.
Das sollten wir tun, denn die Antwort auf diese Kontroverse entscheidet letztlich, ob wir gerade die größte finanzielle Revolution miterleben oder eben die Mutter aller Blasen, die, naja, unsere Portfolios am Ende komplett vernichten könnte.
Ganz genau. Also bevor wir das Ding in der Luft zerreißen, müssen wir ja erstmal verstehen, warum so viele kluge Köpfe überhaupt an diesen Wert glauben.
Ja.
Da müssen wir zurück ins Jahr 2008. Die globale Finanzkrise war auf ihrem absoluten Höhepunkt und das Vertrauen in Banken und Staaten lag quasi in Trümmern.
Und genau in diesem Vakuum veröffentlichte dann ein unbekannter Autor oder eine Gruppe, wir wissen es ja nicht, unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto dieses White Paper.
Mhm, legendär.
Die Idee dahinter war einfach ein dezentrales Peer-to-Peer-Geld. Ein System, das völlig zensurresistent ist und komplett ohne jegliche Zentralbanken oder Mittelsmänner funktioniert.
Und wenn wir uns dann ansehen, wie das technisch im Code umgesetzt wurde, stoßen wir auf die beiden Argumente, die Befürworter immer wieder für diesen ominösen inneren Wert anführen.
Richtig.
Erstens ist das die absolute, unveränderliche Knappheit. Es gibt ja dieses harte Limit im Code, das besagt, dass es niemals mehr als 21 Millionen Bitcoins geben wird.
Niemals.
Genau. Und in einer Welt, in der Zentralbanken in Krisenzeiten die Geldmengen quasi nach Belieben ausweiten und die Kaufkraft der Bürger verwässern, ist diese unbestechliche Mathematik natürlich ein massives Gegenmodell.
Absolut. Und der zweite entscheidende Faktor, den wir in den Dokumentationen zum Protokoll finden, ist ja der Mechanismus, der diese Knappheit überhaupt erst absichert.
Das berühmte Proof of Work.
Genau, das Proof of Work-Verfahren. Befürworter sehen hierin halt nicht einfach nur Computer, die irgendwelche Rechenrätsel lösen.
Mhm.
Es ist vielmehr der Prozess, bei dem reale physische Energie, also gigantische Mengen an Strom und Hardware aufgewendet wird, um das Netzwerk vor Manipulationen zu schützen.
Weil jemand, der das fälschen wollte, ja mehr Rechenleistung bräuchte als der ehrliche Rest zusammen.
Richtig. Man müsste mehr Energie aufbringen als das gesamte restliche Netzwerk. Und diese immense physische Barriere transformiert quasi reale Kosten in diese digitale Unangreifbarkeit.
Also ich stelle mir das immer gerne wie einen gigantischen, global verteilten Tresor vor.
Hm, schönes Bild.
Die Wände von diesem Tresor, die bestehen halt nicht aus gegossenem Stahl, sondern aus reiner Mathematik und Terawattstunden an Energie.
Ja, genau.
Und die Kombination für dein ganz persönliches Schließfach darin, also dein Private Key, die existiert nur in deinem Kopf oder auf deinem Zettel zu Hause.
Eben. Kein Staat, keine Bank, keine Behörde der Welt kann dieses Schließfach pfänden oder sperren.
Oder den Inhalt weginflationieren. Und genau diese völlige finanzielle Souveränität, dieses Ausschalten des Gegenparteirisikos, das ist für Millionen von Menschen der tatsächliche, echte Wert.
Und dieser Wunsch nach Unabhängigkeit vom Staat, der führt uns zu einer echt faszinierenden ideologischen Schnittmenge in unseren Quellen.
Ah, jetzt kommt die österreichische Schule, oder?
Ganz genau. Wenn wir da tiefer blicken, finden wir Bitcoins Wurzeln direkt bei der österreichischen Schule der Nationalökonomie. Genauer gesagt bei dem Nobelpreisträger Friedrich Hayek.
Mhm.
Hayek forderte nämlich bereits in den 70er Jahren in seinem ziemlich radikalen Werk Entnationalisierung des Geldes einen völlig freien Wettbewerb der Währungen.
Weil er meinte, Staaten missbrauchen das Monopol sowieso, richtig?
Ja. Er argumentierte extrem schlüssig, dass Staaten, wenn sie ein Monopol auf die Geldproduktion haben, dieses Monopol früher oder später immer missbrauchen werden. Einfach um ihre eigenen Schulden durch Inflationierung auf Kosten der Bürger zu finanzieren.
Das heißt, für viele libertäre Denker ist Bitcoin also quasi der manifestierte Hayek'sche Ausweg. Der Hayek'schen Escape aus dem staatlichen Papiergeldsystem.
Genau, das ist die Idee.
Aber lass uns hier mal ehrlich sein und das Ganze ein bisschen auf den Prüfstand stellen. Nur weil etwas extrem knapp ist, mathematisch begrenzt wurde und wahnsinnig viel Strom verbraucht, ist es doch nicht automatisch wertvoll.
Hm.
Ich meine, ich kann auch 1000 Stunden harte Arbeit und viel Energie darauf verwenden, draußen im Wald ein völlig nutzloses Loch auszuheben.
Ein sehr teures Loch, ja.
Richtig. Die Arbeit war real, das Loch ist einzigartig, aber das schafft doch noch lange keinen Wert. Also macht ein aufwendiger Herstellungsprozess allein aus Computercode wirklich echtes Geld?
Da würde dir Dr. Markus Krall zu 100% zustimmen.
Da sind wir bei der Kritik. Hier wird es nämlich wirklich interessant.
Ja, und ironischerweise formuliert er diesen schärfsten wirtschaftstheoretischen Gegenwind aus exakt derselben Denkschule heraus.
Also auch aus der österreichischen Schule?
Genau. Dieselbe Schule, die die Kryptobefürworter mit Hayek so gerne für sich beanspruchen. Krall sieht in Bitcoin absolut keinen inneren Wert und folglich auch keine echte Geldfunktion.
Krass.
Für ihn ist das Netzwerk trotz all seiner technischen Brillanz ein reines Spekulationsobjekt. Er stützt sich da auf Analysen, die zeigen, dass über 90% der Besitzer Bitcoin gar nicht nutzen, um damit im Alltag zu bezahlen.
Sondern sie hoffen einfach, dass es im Wert steigt.
Richtig. Sie halten schlichtweg in der Erwartung, dass ein anderer Marktteilnehmer morgen mehr Fiat-Geld dafür bezahlen wird.
Er steht mit dieser harten Analyse ja auch nicht alleine da. Unsere Quellen zitieren da auch den Wirtschaftsnobelpreisträger Jean Tirole.
Mhm.
Der formuliert das noch prägnanter und ordnet den inneren Wert von Bitcoin bei exakt null ein. Aber wie genau begründen diese traditionellen Ökonomen das? Was ist der mechanische Grund für dieses doch sehr vernichtende Urteil?
Sie greifen da tief in den Baukasten der österreichischen Schule und ziehen das sogenannte Regressionstheorem heran. Das wurde von Ludwig von Mises formuliert.
Okay, was besagt das?
Mises hat untersucht, wie ein Tauschmittel überhaupt das Vertrauen der Menschen gewinnt. Sein Theorem besagt im Grunde, dass ein funktionierendes, stabiles Geld historisch und logisch zwingend aus einem Gut entstehen muss, das vorher bereits einen eigenständigen, nicht monetären Nutzen hatte.
Ah, das heißt, wir müssen den Wert in die Vergangenheit zurückverfolgen. Er regrediert also.
Genau. Nehmen wir mal Gold als klassisches Beispiel.
Mhm.
Bevor der erste König jemals auf die Idee kam, Gold zu Münzen zu prägen und es per Dekret zum Geld zu machen, wollten die Menschen es schon haben.
Weil es als Schmuck genutzt wurde, oder?
Richtig. Es hatte Nutzen als Schmuck, es faszinierte durch seinen Glanz und später kamen dann unersetzliche industrielle Eigenschaften in der Elektronik dazu.
Verstehe.
Und genau dieser ursprüngliche Nutzen erzeugt eine absolut kritische wirtschaftliche Mechanik. Einen sogenannten doppelten Boden.
Wie meinst du das mit dem doppelten Boden?
Naja, bei Gold existiert ein realwirtschaftlicher Auffangzaun. Wenn auf den Finanzmärkten Panik ausbricht und Anleger massenhaft Vermögenswerte abverkaufen und der Goldpreis ins Bodenlose zu stürzen droht, dann passiert etwas Wichtiges.
Die Industrie fängt an zu kaufen.
Exakt. Irgendwann wird das Gold so billig, dass die Schmuckindustrie, Zahntechniker oder Elektronikhersteller massiv kaufen, weil sie das physische Material für ihre Produkte brauchen.
Ah.
Und diese rein industrielle Nachfrage stoppt den Preisverfall. Sie fängt quasi das fallende Messer auf.
Und da liegt der Knackpunkt für Krall, oder?
Ganz genau.
Weil, wenn wir diese Mechanik auf Bitcoin anwenden, fehlt dieser doppelte Boden ja komplett. Bitcoin startete 2008 als digitaler Code ohne jeglichen vorherigen Nutzen in der physischen Welt.
Richtig.
Man kann sich aus Bitcoin halt keinen Ring schmieden und keinen Mikrochip löten.
So ist es.
Wenn also bei Bitcoin der rein monetäre Glaube an das Netzwerk schwindet und alle verkaufen wollen, gibt es unten am Boden keine Industrie, die sagt, hey, super, bei dem niedrigen Preis kaufe ich alle Bitcoins auf, um sie industriell zu verarbeiten.
Und deshalb sagt Krall, ohne diesen nicht-monetären Anker verstößt Bitcoin gegen Mises Theorem und baut sein gesamtes System buchstäblich auf Luft. Wenn der Glaube verschwindet, fällt der Preis ungebremst auf Null.
Okay, aber Moment, wir müssen hier mal eine Gegenposition aufmachen.
Gerne.
Lehrt uns die österreichische Schule durch Karl Menger nicht auch die sogenannte subjektive Wertlehre?
Ja.
Menger hat doch brillant dargelegt, dass der Wert von Dingen überhaupt nicht im Objekt selbst liegt, sondern ausschließlich in dem Wert, den die handelnden Menschen ihm beimessen.
Das stimmt.
Ein Glas Wasser ist in der Wüste unbezahlbar, weil es mein Leben rettet. Dasselbe Glas Wasser ist wertlos, wenn ich bis zum Hals in einem Süßwassersee stehe.
Ja.
Also wenn Wert rein subjektiv im Kopf entsteht, warum soll das für ein digitales, absolut zensurresistentes Netzwerk, an das Millionen von Menschen glauben, nicht ausreichen?
Das ist genau das Argument der Pro-Seite.
Ich meine, warum braucht es physisches Gold, wenn die Fähigkeit, Milliardenwerte ohne Banken über den Globus zu schicken, selbst der primäre Nutzen ist?
Dieser Konflikt zwischen dem Regressionstheorem einerseits und der subjektiven Wertlehre im digitalen Raum andererseits, der ist wirklich das Epizentrum dieser akademischen Debatte. Die Befürworter argumentieren exakt wie du. Zensurresistenz und globale Liquidität sind ein enormer subjektiver Nutzen, der im digitalen Zeitalter ausreicht. Mises konnte das Internet ja gar nicht voraussehen.
Stimmt.
Traditionelle Ökonomen wie Krall entgegnen da jedoch, dass subjektiver Wert bei einem reinen Tauschmittel nur so lange funktioniert, wie die Marktpsychologie stabil bleibt.
Okay.
In einer existenziellen Krise, also wenn die pure Panik regiert, dann verdunstet dieser subjektive Wert eines rein digitalen Konstrukts, während die physischen Eigenschaften von Gold eben als harter Anker bestehen bleiben.
Ja, das ergibt Sinn. Und selbst wenn wir die philosophische Frage nach dem Ursprungswert mal kurz beiseite legen und in die reale Unternehmenswelt schauen.
Da wird es nämlich sehr praktisch.
Genau, wenn Krall recht hat, heißt das doch für mich als Unternehmer, ich kann Bitcoin niemals für mein Geschäft nutzen, solange der Kurs derart wild herumspringt.
Niemals.
Wenn ich meine Mitarbeiter, meine Miete und meine Steuern am Ende des Monats in harten Euros bezahlen muss, dann bringt mir ein Wertspeicher nichts, der in 4 Wochen einfach mal 30% verliert.
Da triffst du exakt Kralls nächsten sehr praxisbezogenen Kritikpunkt. Er nennt das das Problem der Wirtschaftsrechnung.
Wirtschaftsrechnung, okay.
Um eine komplexe Wirtschaft rational zu organisieren, benötigen Unternehmen zwingend eine verlässliche Rechnungseinheit. Sie müssen Bilanzen ziehen und Investitionen über Jahre im Voraus planen. Wenn die Bilanz in einer Einheit geführt wird, deren Wert unvorhersehbar und extrem schwankt, wird das wirtschaftliche Kalkül einfach zerstört.
Weil aus einem strategischen Investment dann ein reines Casino spielen wird.
Richtig. Ein scheinbarer Gewinn auf dem Papier kann durch einen plötzlichen Kurseinbruch über Nacht in einen massiven, realen Verlust umschlagen.
Ein Unternehmen mit Bitcoin bilanzieren zu wollen, ist ja, als würdest du versuchen, ein Haus mit einem Zollstock zu bauen, der sich völlig willkürlich jeden Tag ausdehnt und zusammenzieht.
Perfekter Vergleich. Heute misst der Meter 100 Zentimeter, morgen 70 und übermorgen 130. Du kannst weder die Statik berechnen, noch die Fensterrahmen einpassen. Das Haus wird unweigerlich schief und stürzt zusammen.
Ja, weil das fundamentale Messinstrument kaputt ist. Krall zieht hier übrigens eine sehr scharfe Parallele zur Hyperinflation.
Echt?
Ja. Er ist ja ohnehin einer der vehementesten Kritiker der Ausweitung von Fiat-Geld durch Zentralbanken, weil Hyperinflation genau diese Berechenbarkeit zerstört.
Wenn das Geld jeden Tag weniger wert ist, brechen Lieferketten und Investitionen zusammen. Genau. Und Krall argumentiert, dass die extreme Volatilität von Bitcoin, also diese wilden Preissprünge in beide Richtungen, das Wirtschaften genauso unmöglich machen wie eine Hyperinflation. Beides verhindert die Funktion als verlässliches Messinstrument.
Aber was ist denn mit den Staaten, die bereits aktiv versuchen, diese Volatilität für sich zu nutzen?
Du meinst El Salvador?
Ja, wir haben da das prominente Beispiel El Salvador in unseren Quellen, das Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel gemacht hat und mittlerweile über 6.000 Coins hält. Das ist beim aktuellen Stand unfassbar viel Geld. Zudem kursieren ja in den USA immer wieder politische Forderungen, eine strategische nationale Bitcoin-Reserve aufzubauen.
Ja, um die eigenen Staatsschulden durch Kursgewinne zu bekämpfen.
Genau. Wenn solche gigantischen Nationalstaaten als Käufer auftreten, müsste das den Markt doch massiv stabilisieren, oder nicht?
Laut Krall ist diese Hoffnung auf staatliche Rettung eine völlig unrealistische und hochgefährliche Fantasie.
Warum?
Er analysiert die Markttiefe und stellt fest, verglichen mit dem globalen Anleihen- und Devisenmarkt ist der Bitcoin-Markt immer noch extrem klein und fragil. Wenn nun ein staatlicher Akteur mit praktisch unbegrenzter Feuerkraft anfängt, dort zu kaufen, stabilisiert das den Preis nicht, es heizt die Volatilität drastisch an.
Und da sind wir beim Thema Fiat-Liquidität, also quasi frisch gedrucktes Zentralbankgeld, das einen ohnehin schon heißen Markt regelrecht überflutet.
Ganz genau. Diese Flut an frischem Geld würde den Preis einfach explodieren lassen. Kurzfristig würden natürlich alle Halter jubeln.
Klar.
Aber Krall warnt vor dem unweigerlichen Endspiel. Eine solche Rallye zieht noch mehr Spekulanten an, die auf noch höhere Preise wetten.
Und wenn dann der staatliche Geldfluss versiegt? Und weil es eben diesen industriellen doppelten Boden nicht gibt, den wir besprochen haben, hält nichts diese Verkaufswelle auf.
Exakt. Das mündet in einem katastrophalen Crash, der das Vertrauen in das gesamte System nachhaltig zerstören würde.
Okay, also Krall zeichnet hier wirklich das logische Bild eines unausweichlichen Zusammenbruchs.
Mhm.
Aber wenn ich aus dem Fenster auf die echten Finanzmärkte schaue, sehe ich halt, wie Wall Street-Giganten Milliarden in Bitcoin-ETFs pumpen, wie Pensionskassen anfangen, Positionen aufzubauen.
Ja, das ist die Realität.
Diese Leute sind ja keine Wirtschaftsphilosophen, die abends gemütlich Mises lesen. Die wollen harte Rendite.
Absolut.
Wie rechtfertigt denn ein reiner Pragmatiker aus der Investmentwelt, der diese Volatilität jeden Tag sieht, seine Entscheidung für Bitcoin?
Und das führt uns jetzt direkt zur Position von Gerald Hörhan, dem Investmentpunkt.
Ah, okay.
Hörhan schiebt diese gesamte akademische Debatte über das Regressionstheorem und die Frage, ob Bitcoin nun echtes Geld ist oder nicht, einfach vom Tisch.
Das interessiert ihn gar nicht.
Aus seiner Sicht ist das für den Vermögensaufbau völlig irrelevant. Er betrachtet Bitcoin nicht durch die Linse der Geldtheorie, sondern bewertet es schlicht als eine etablierte Anlageklasse.
Wie Tech-Aktien.
Genau. Er zieht den Vergleich zu frühen Technologieaktien. Unternehmen wie Amazon oder Apple waren in ihren Anfangsjahren ja ebenfalls extrem volatil und erlebten brutale Kurseinbrüche.
Das hat clevere Investoren aber nicht davon abgehalten, damit ein Vermögen aufzubauen.
Richtig. Er sieht die Volatilität also nicht als den Feind, der die Wirtschaftsrechnung zerstört, sondern als exakt den Treibstoff, der diese enormen Renditen überhaupt erst ermöglicht.
Und wie geht er dann praktisch vor?
Hörhan setzt hierbei voll auf den Cost-Average-Effekt. Also schlichtweg stur, meist monatlich, über einen Sparplan immer denselben Eurobetrag zu investieren.
Ah, verstehe. Steht der Kurs nach einem Crash im Keller, kauft der Sparplan automatisch mehr Anteile.
Genau. Und steht er in einem Hype extrem hoch, kaufst du weniger. Man glättet diese wilden Ausschläge über die Jahre einfach aus, nimmt der Volatilität den emotionalen Schrecken und vermeidet es vor allem, durch das ständige Suchen nach dem perfekten Einstiegszeitpunkt Geld zu verbrennen.
Das ist der Kern seiner Strategie, okay.
Ja, Hörhan empfiehlt da ein ganz kühles Risikomanagement. Man sollte niemals Haus und Hof investieren, sondern gezielt etwa 5-10% des Gesamtportfolios in die größten und liquidesten Kryptowerte wie Bitcoin oder Ethereum allokieren.
Mhm.
Interessanterweise sieht er das größte Risiko für Kryptoinvestoren auch überhaupt nicht in der Technik oder in fehlenden Nutzwerten, sondern rein in der menschlichen Psychologie.
Gier und Panik.
Exakt. Gier im Bullenmarkt, die Leute dazu treibt, Kredite aufzunehmen, und pure Panik im Bärenmarkt, wenn sie am absoluten Tiefpunkt dann alles verkaufen.
Wenn wir diese Allokation von 5-10% bei Hörhan mal mit Krall vergleichen, Krall gilt ja als der absolute Verfechter von physischen Gold als Krisenschutz.
Ja, Krall empfiehlt da oft, 10-20% des Portfolios in Gold zu halten, um sich gegen den Zusammenbruch des Fiat-Systems abzusichern.
Wir haben hier also zwei völlig verschiedene Herangehensweisen an den Vermögenserhalt. Aber wenn wir in unsere historischen Daten schauen, sehen wir bei Gold ja auch etwas Bemerkenswertes.
Was meinst du genau?
Naja, über das letzte Jahrhundert ist der Goldpreis nominell zwar von etwa $20 auf rund $1800 extrem gestiegen.
Ja, das klingt erstmal nach viel.
Aber wenn wir die Inflation, also den stetigen Kaufkraftverlust des Dollars in dieser Zeit, da herausrechnen, bleibt da am Ende eine reale, kaufkraftbereinigte Rendite von vielleicht einem mageren Prozent pro Jahr.
Mhm.
Das relativiert den Mythos von Gold als Renditebringer schon enorm. Es ist offensichtlich eine reine Versicherungspolize gegen den totalen Crash, aber kein echter Wachstumsmotor.
Und das ist eine extrem essentielle Unterscheidung. Gold erfüllt seine Aufgabe als ultimativer Wertspeicher hervorragend, eben weil es diesen industriellen und historischen Boden hat.
Es macht dich nicht reich, aber es verhindert verlässlich, dass du in einer Währungskrise alles verlierst.
Ganz genau. Krull optimiert sein Portfolio also auf reines Überleben in der Krise. Hörhahn hingegen optimiert auf asymmetrisches Wachstum.
Er akzeptiert also das höhere Risiko.
Ja, das Risiko eines Totalverlusts seiner 5% Kryptoanteil im Gegenzug für die Chance, dass sich dieses Investment vervielfacht. Er geht zudem davon aus, dass mit dem zunehmenden Eintritt der großen institutionellen Anleger über ETFs die extreme Volatilität über die nächsten Jahre sowieso von ganz allein abnehmen wird.
Das wirft für mich zum Abschluss aber noch eine massive konzeptionelle Frage auf.
Lass hören.
Nakamotos White Paper von 2008 trug ja den Titel A Peer-to-Peer Electronic Cash System.
Ja, Cash, Bargeld.
Eben, Bargeld für den täglichen, unabhängigen Austausch. Wenn Hörhahn am Ende Recht behält und Bitcoin sich schlicht als hochvolatiles Asset, quasi als digitales Gold oder Tech-Aktie in den Portfolios westlicher Investoren einnistet, um deren Rendite zu pushen, hat es dann nicht seine revolutionäre Kernmission als unabhängiges, nutzbares Geld für die Welt komplett verfehlt?
Das ist wirklich die große Ironie dieser gesamten Entwicklung. Es hat stark den Anschein, als würde die traditionelle Finanzwelt die Revolution einfach umarmen, um sie dadurch zu zähmen und in bestehende Strukturen zu integrieren.
Wahnsinn!
Um unsere Erkenntnisse heute mal zusammenzufassen. Wir haben tief in zwei grundverschiedene Welten geblickt.
Ja.
Wir haben Dr. Markus Krulls strenge wirtschaftstheoretische Warnung gehört, die Bitcoin aufgrund fehlenden fundamentalen Nutzwerts und zerstörerischer Volatilität als Spekulation einstuft, die Mises Gesetzen nicht standhalten wird. Und auf der anderen Seite haben wir die dezentrale, zensurresistente Vision und eben Hörhans kühlen Pragmatismus beleuchtet, der in dieser Volatilität eine gewaltige Anlagechance für das digitale Zeitalter sieht.
Beide Seiten haben da wirklich extrem belastbare Argumente. Und wir haben versucht, dir die Werkzeuge an die Hand zu geben, um beide verstehen und abwägen zu können.
Absolut.
Lass mich dir, der uns da draußen gerade zuhört, ganz zum Schluss noch einen völlig anderen Gedanken mitgeben, der ein bisschen über das bisher Besprochene hinausgeht.
Oh, jetzt bin ich aber gespannt.
Was wäre denn, wenn genau diese massive Spekulation, diese Gier nach Rendite, die Krull so scharf kritisiert, der absolut notwendige Motor war?
Wie meinst du das?
Naja, ein dezentrales Netzwerk braucht doch Millionen von Nutzern weltweit, um wirklich sicher und unangreifbar zu sein. Wie lockt man diese kritische Masse in kürzester Zeit an?
Durch Volatilität und die Aussicht auf schnelle Gewinne.
Exakt. Was, wenn diese Spekulationsblase am Ende so gigantisch, so global und so tief in der finanziellen Infrastruktur der Wall Street und der Staaten verwurzelt wird, dass sie durch ihre schiere Masse und Vernetzung einen völlig eigenen, neuen, inneren Wert erschafft?
Oha.
Wenn sie die strengen Regeln von Mises nicht einfach bricht, sondern für eine voll digitale Welt quasi neu schreibt. Denk mal drüber nach.
Extrem spannendes Konzept, dass die Grenzen zwischen Spekulation und Wertschöpfung wirklich verschwimmen lässt. Zu beobachten, wie sich ein solch globales, monetäres System in Echtzeit entwickelt, ist einfach ein absolutes Privileg.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Wir hoffen, du konntest heute einige neue Perspektiven und Einsichten für dich mitnehmen und verstehst die Mechanismen hinter den Schlagzeilen nun etwas besser. Schön, dass du dir die Zeit für diese komplexe Thematik genommen hast. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder tief in die Quellen stürzen.